Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Aber ich möchte Sie in dieser Woche nicht versäumen, auch unsere Zuschauer in den Benelux-Ländern, in Belgien, Luxemburg, den Niederlanden ganz speziell willkommen zu heißen. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 1. November 2024, hier aufgezeichnet mit freundlicher Erlaubnis des Hotels Sacher, eine wunderbare Adresse im schönen Wien. Ich habe das in der Schweizer Ausgabe bereits auf das tief empfundenste gefeiert. Wien ist ja die Verkörperung von wunderbarsten Traditionen der europäischen Geschichte, ein Monument der Historie gewissermaßen und uns immer wieder daran erinnernd, was da an gewaltigen Schätzen in der europäischen Vergangenheit steckt. Wenn Sie auf die Gegenwart schauen, dann kann Ihnen das manchmal ein bisschen unbehaglich vorkommen, auch unheimlich. Bedauerlicherweise ist Europa im Moment auch nicht so beieinander, wie man sich das vielleicht wünschen könnte. Allerdings, und das gilt es auch immer wieder herauszustreichen, so schlicht und so himmeltief traurig ist es dann doch auch wieder nicht, wie es gelegentlich gesehen und empfunden wird. Das hat natürlich damit zu tun, dass jetzt so viele Probleme eruptionsartig, vulkanisch zum Vorschein kommen. Die Leute plötzlich aufwachen, ihnen die Augen aufgehen, vor allem über diese verwahrloste Politik. Wir haben darüber auch gesprochen gestern in unserem Podiumsgespräch mit Gerhard Schröder und Viktor Orban. Ja, wir werden eben zum Teil von geschichtsblinden und wohlstandsverwahrlosten Politikern regiert und entsprechend kommt es heraus. Und jetzt merkt man, dass das hinten und vorne nicht aufgeht. Und ja, es wird einem Angst und Bange, vor allem wenn man die wirtschaftliche Entwicklung anschaut. Aber wir werden darauf dann noch zurückkommen. Auf jeden Fall hier ist die Welt definitiv absolut und in einer wunderschönen, natürlich auch etwas surrealen Art und Weise in Ordnung. Aber ich denke, für einen Freitagmorgen Allerheiligen in Österreich, ein allerheiligster Feiertag, ist das sicherlich eine willkommene Kulisse, hier etwas aus diesen ja geschichtsgetränkten Hintergrundkulissen oder vor diesen geschichtsgetränkten Hintergrundkulissen diese Sendung machen zu dürfen. Auf jeden Fall eine unglaubliche Attraktion hier einmal in diesem Hotel mit ganz großer Geschichte. Es ist ja auch verfilmt worden, es hat ja immer wieder Filme gegeben, auch Serien, Hallo Hotel Sacher Portier, ich kann mich erinnern noch in meiner Kindheit, das waren Fixpunkte und so ist der Name dieses Hotels. Übrigens immer noch im Familienbesitz, das ist ja auch eine wunderbare Geschichte, immer noch im Familienbesitz, die Geschichte dieses Hauses, der Name dieses Hauses ist ja in die Welt hinausgedrungen. Und es gibt hier viele Wall of Fames, wenn Sie sehen, wer hier alles schon abgestiegen ist, um Himmels Willen, das ist ja unglaublich, ein Who is Who der Geschichte seit unvordenklichen Zeiten, ich will mich da nicht auf ein Datum festlegen, gibt es dieses Hotel, nicht weit von hier entfernt übrigens auch ein wunderbares Kleidergeschäft, das ich entdeckt habe, seit 1911, das ist das Datum, das mir in den Sinn gekommen ist. Also Wien ist eine, ja, gewissermaßen ist ein Erlebnispark realer Geschichte, sozusagen ein bisschen, und ich meine das mit wirklich Respekt, ein bisschen auch ein Disneyland der europäischen Geschichte. Aber bitte verstehen Sie das nicht als ironische Verballhornung, das ist nicht intendiert. Nein, es ist wirklich fantastisch. Aber ich will mich jetzt nicht hier in wienerischen Elogen verlieren, sondern möchte hier ganz diszipliniert zum Tagesgeschäft übergehen. Zuerst ein Hinweis in eigener Sache. Seit neuestem haben wir wieder ein PDF, die Weltwoche als PDF im Angebot. Das heißt, wenn Sie Abonnent sind, ich kann Ihnen das nur dringendst empfehlen, abonnieren Sie die Weltwoche, können Sie auch das E-Paper, wenn Sie wollen, ausdrucken. Das gilt natürlich auch fürs deutsche E-Paper. Das ist interessant, dann haben Sie faktisch eine Druckausgabe, müssen das aber nicht haben. Also wir haben diese Serviceleistung Ihnen wieder zur Verfügung gestellt, auf vielfachen Wunsch der Leserschaft. Sie haben jetzt das PDF, können Sie ausdrucken, weiterschicken, Werbung machen. Ich hoffe, das ist zu Ihrer Zufriedenheit. Senden Sie uns, sagen Sie es uns, wenn irgendetwas nicht in Ordnung wäre. Und jetzt ein Live-Read, eine gesprochene Werbeanzeige, meine Damen und Herren. Fast jeder hat früher oder später Beschwerden beim Gehen oder Stehen, die auf die eine oder andere Weise auftreten. Rücken- und Knieschmerzen sowie Beschwerden an der Achillessehne gehören zu den häufig auftretenden Gesundheitsproblemen unserer Zeit. Die Schmerzen können durch das Tragen von falschen Schuhen sogar noch verursacht bzw. verschärft werden. Was wäre, wenn sich mit jedem Schritt Ihre Schmerzen am Bewegungsapparat reduzieren ließen? Mit den Kibun-Schuhen, entwickelt in der Schweiz, wird dieser Traum Realität. Die federnde Sohle, die von den Böden asiatischer Reisfelder inspiriert ist, lässt sie wie auf Moos gehen. Schluss mit schmerzenden Füßen und Gelenken. Erleben Sie Entlastung und Entspannung in schweizerischer Qualität. Weitere Informationen über den Schweizer Gesundheitsschuh finden Sie unter www.kibun.swiss, www.kibun.swiss, Kibun mit Y geschrieben. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Kommen wir zu den Nachrichten. Ich bin begeistert und habe ganz große Freude jetzt auch über die Berichterstattung über unser Podiumsgespräch gestern in den Sophiensälen. In Wien rund 500 Zuschauer sind da gekommen. Wir hätten leicht doppelt so viele Plätze loswerden können. Der Eintritt war frei, weil es eine politische Informationsveranstaltung war. Man hätte sicherlich auch Eintritt verlangen können, aber das wollten wir nicht tun. Und deshalb ein unglaublicher Andrang, also auch schon im Vorfeld. Man hat das innerhalb von kürzester Zeit, war das natürlich weg, da diese Tickets. Und nach den Reaktionen zu beurteilen, war das Publikum begeistert. Es gab am Schluss stehende Ovationen für die beiden Referenten, Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und den früheren deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Ich habe Schröder vorgestellt als einen herausragenden Sozialdemokraten von eindrücklichem Werdegang, gewissermaßen das deutsche Wirtschaft. Nachkriegswunder, verkörpernd Aufstieg aus Trümmern, aus einer Baracke ins höchste Amt, natürlich noch mit der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Diese Erfahrung fehlt heute sehr, sehr vielen Politikern. Dann hatte er als Bundeskanzler die Kraft, die Interessen seines Landes über das eigene Amt, über die eigene Karriere, über die eigene Partei zu stellen. Das sind für mich staatsmännische Qualitäten. Er hatte auch den Mut, der Gerhard Schröder, damals im Irakkrieg, die strategische Autonomie, so hat es dann Viktor Orban formuliert, die strategische Autonomie Europas zu bekräftigen, zusammen mit Frankreich gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Was man hier noch hinzufügen könnte, ist, dass damals in diesem zweiten Irakkrieg von George W. Bush auch Russlands Präsident Wladimir Putin aus dem Hintergrund die beiden Kollegen hier, Chirac und Schröder, durchaus unterstützte, um eben Widerstand zu leisten gegen den aus ihrer Sicht verfehlten Krieg, diese Intervention in der Ukraine. Das ist Gerhard Schröder. Und bei Viktor Orban habe ich gesagt, er sei ein Freiheitskämpfer der allerersten Stunde. Man muss natürlich herausstreichen, dass Viktor Orban tatsächlich in Ungarn noch auf die Barrikaden gestiegen ist gegen die sowjetische Besatzung in den 1980er Jahren, kurz vor dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs und der Sowjetunion. Das wird ja heute komplett ausgeblendet, wenn man diesem Politiker im Grunde eine Obszönität vorwirft. Er sei da ein Laufbursche, ein Freund, ein Höfling, gewissermaßen sozusagen da der russischen Seite. Das ist sowieso eine Beleidigung für jeden Ungarn, wenn man sich auch etwas die Familiengeschichten der Ungarn vor Augen führt, von denen sehr, sehr viele ganz traumatisierende Erlebnisse und Erfahrungen mit Russland gemacht haben. Freunde von mir zum Beispiel, die Großeltern waren im Gulag, haben also wirklich die schrecklichsten Seiten da der Kommunistenherrschaft kennengelernt. Aber es ist eben Ausdruck dieser erschreckenden Oberflächlichkeit und moralisierenden Geringschätzung, die heute in unseren Medien fast schon zum Industriestandard geworden ist und auch in der Politik, dass man solche Dinge einfach ausschließt. Es fehlt schlichtweg das geschichtliche Bewusstsein und damit eben auch der Respekt vor der gewachsenen Erfahrung bestimmter Länder. Und man kommt dann dadurch auch zu unglaublichen Fehleinschätzungen. Also ein Freiheitskämpfer der allerersten Stunde und heute ein Kämpfer für Diplomatie und Frieden in Europa. Und ich fand das sehr interessant, diese beiden Staatsmänner hier auf der Bühne zusammenzubringen. mitbringen. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen politischen Bezügen. Wir haben den Abend eröffnet mit einem Bild der beiden in Bonn bei einem Staatsbesuch von Viktor Orban damals als ganz junger Ministerpräsident. Er ist ja der langjährigste Regierungschef in der Europäischen Union, vergisst man auch, mit einem starken demokratischen Mandat. Auch da wird allerlei Unsinn behauptet, auch die These, er würde da die Medien unterdrücken. Der größte und mächtigste und erfolgreichste Verlag in Ungarn ist ein Verlag, der gegen Orban ist, nämlich der Ringier Verlag aus der Schweiz. Also auch wenn alles nicht alles optimal laufen sollte, die Tatsache allein, dass dieser Verlag eine so marktstarke Stellung innehat, zeigt, dass da ein paar Einschätzungen massiv übertrieben sind. Also dieses Bild da von 1998, Orban, man sieht ihm noch an, damals ist er noch halb professioneller Fußballspieler im Nebenamt und wirkt also rank und schlank, und der Gerhard Schröder da mit seiner klassisch ja auch seinem einnehmenden Lächeln, das ihn ja auch ausgezeichnet hat, dieser niedersächsischen Schalkhaftigkeit und Schlagfertigkeit, die ja zu seinem Markenzeichen geworden ist. Die Diskussion, also in den Medien wurde massiv doch durchaus also stark darüber berichtet, in den österreichischen Medien, ich habe auch gesehen in der Welt. In geopolitischen Fragen folge ich immer Herrn Schröder, so wird Viktor Orban zitiert, und hat eben genau das gemeint. Schröder sei für ihn ein Vorbild insofern, als es Schröder eben geschafft habe, eine strategische Autonomie Europas gegenüber auch den Vereinigten Staaten von Amerika ins Werk zu setzen, und das sei anzustreben. Wir haben natürlich über den Krieg, ausschließlich über den Krieg in der Ukraine gesprochen, über Friedensperspektiven. Beide haben gesagt, ihre Hoffnungen knüpfen sich an Donald Trump. Man glaube, dass er tatsächlich, und das sei seine Bedeutung, die etwas unterschätzt wird, dass er dieses Thema des Friedens, eines Friedensschlusses auf die Agenda gebracht hat. Und wir kommen dann sehr bald darauf zu sprechen, wie sich Europa in dieser Situation verhält. Und da sind die Diagnosen eher niederschmetternd ausgefallen. Da fehlt eben das, was man früher gesehen hat, Schröder, Chirac, da fehlt dieser eigene Wille, das eigene Rückgrat. Das ist ja das, was auch sehr viele Europäer, viele Leute unter uns befremdet und auch beunruhigt. Was ist denn da eigentlich mit der Politik los? Wir haben das versucht herauszufinden, und Viktor Orbans Erklärung war, dass wir eine Führungskrise haben, dass im Prinzip nicht eine Vision fehle für Europa, das sei nicht so das Problem, die kommen dann schon, aber wir hätten vor allem durch die Europäische Union ein Problem der Elitenauswahl, dass wir eben von nicht jetzt wirklich den, sagen wir einmal, allerausgewiesensten Führungskräften da gesteuert würden, und das sei im Grunde der ganz große Makel, das sei unser Problem, das gelte es zu lösen. Und hier sei man in einem Übergangsstadium, gewissermaßen die Geburtswehen einer neuen politischen Elite, die seien momentan zu spüren. Man sehe das in verschiedenen Ländern, komme das zum Durchbruch, man versuche die dann wieder auszubremsen und abzublocken, aber hier findet gewissermaßen ein Gerangel statt um die Macht, um die Richtung, um auch das Führungspersonal in Europa. Und so könnte man schließen, dass natürlich am Ende der Diskussion ein durchaus, wenn auch skeptisch, hoffnungsfroher Ausblick möglich scheint, denn immerhin bewegt sich etwas, ist da etwas am Gären, ist da etwas in Geburtswehen, und das sind doch mögliche Perspektiven einer Verbesserung. Das sind sicherlich wichtige Punkte des gestrigen Abends gewesen. Auch ein vielleicht klarer, diagnostischer Kernsatz des gestrigen Nachmittags lautete: Dieser Krieg sei verloren für die Ukraine. Das hat also Viktor Orban in einer unmissverständlichen Art und Weise zum Ausdruck gebracht, aufgrund von seinen Eindrücken. Er hat auch erklärt, seine Motivation mit der Friedensmission, warum er das gemacht hat, was die Absicht ist. Er wolle sein Amt als EU-Ratspräsident nutzen, nicht einfach nur spurenlos Entschuldigung, in Brüssel dann wieder abschleichen und ein paar belanglose Dokumente unterzeichnen. Nein, er wolle hier eben auch etwas Wichtiges bewirken und sein Amt einsetzen, um dieses große Problem des Kriegs in der Ukraine anzugehen. Mit Blick auf die Wahlen in den USA hat er erzählt, er habe gerade mit Donald Trump telefoniert, Und der habe ihm gesagt, dass in allen Swing States außer einem, also diesen wichtigen Wechselstaaten, die ja die Wahlen entscheiden, er vorne liege. Wir werden sehen, die Wahlen sind eng, aber leichte Vorteile sicherlich für den früheren Präsidenten. Wer hätte das gedacht? Viktor Orban in Österreich, dann kommt es zu Musterungen auch in Wien. Ja, das war auch noch ein Satz, der jetzt die österreichischen Medien beschäftigt, dass eben, wenn wir diesen Krieg vorantreiben, immer mehr eskalieren lassen, könnte es eben tatsächlich sein, dass dann NATO-Truppen, europäische Soldaten auf den Schlachtfeldern der Ukraine sterben könnten. Das ist auch eine ganz konkrete Sorge, die da der ungarische Premier ins Zentrum gerückt hat. Der Krieg ist für die Ukraine militärisch verloren. Auch das eine Schlagzeile in die Presse. Das zeigt Ihnen etwas, wo die Knackpunkte sind, auch aus Sicht der Kollegen. Ganz herzlichen Dank übrigens da bei den Medienvertretern für ihre Berichterstattung. Natürlich auch kritische Berichterstattung, aber das ist in Ordnung. Man soll sich damit auseinandersetzen, man soll das auch kritisieren, was da gesagt wird. Aber wir wollten mit diesem Anlass hier eben auch ein Thema zur Sprache bringen, eine andere Sicht. Das ist ja auch etwas der Anspruch der Weltwoche hier, einen Beitrag zu leisten zur Diskussions- und Streitkultur. Und ich als neutraler Schweizer im neutralen Österreich, Österreich schön gelegen zwischen Deutschland und Wien, Entschuldigung, zwischen Deutschland und Ungarn, das ist ja die ideale Mitte für so eine Veranstaltung. Georgiens Regierung dreht den Spieß um. Ja, das Gerangel da, mache ich mir auch Sorgen, dass der Westen jetzt einfach sich so einmischt, dass wir ein Ukraine-Drehbuch 2.0 haben. Man prangert jetzt einfach diese Regierung an, die gar nicht eine Putin-Regierung ist, aber so wird das dargestellt. Dabei möchte sie einfach nicht hineingezogen werden in diese Abenteuer der westlichen Politik. Die AfD will die Demokratie lächerlich machen. Ja, das ist die Methode jetzt der sich belagert fühlenden Eliten. Alle, die sie herausfordern, das sind Bedrohungen der Demokratie. Als ob die Parteien, die jetzt regieren, die Demokratie verkörpern würden. Nein, die Demokratie ist eben, wenn Machtwechsel stattfinden, demokratisch durch Wahlen. Und wenn die Mächtigen anfangen, die Opposition, die legitime Opposition zu verteufeln, als undemokratisch zu bezeichnen, ja, dann verrät die Elite, die Demokratie, so einfach ist das. Demokratie heißt nicht, dass einer die Demokratie für sich gepachtet hat. Klar kann es solche Fälle geben. Die gab es auch in der deutschen Geschichte. Aber dort haben die Gegner der regierenden Parteien gesagt, wenn wir kommen, schaffen wir die Demokratie ab. Und das sagen die anderen nicht heute. Das sagt eine AfD nicht. Im Gegenteil, sie sagt, wenn wir kommen, machen wir mehr direkte Demokratie. Das ist kein Angriff auf die Demokratie. Das ist mehr Demokratie, meine Damen und Herren. Sie haben also Angst vor Trumps Rache. Ja, Jeff Bezos, der zweitreichste Mann und Amazon-Gründer der USA, steht in der Kritik, weil seine Washington Post keine Wahlempfehlung für Kamala Harris formuliert hat. Da sehen Sie einmal, wie intolerant auch diese progressiv sich wähnenden Kreise da geben. Prominente stellen sich jetzt gegen Trump wegen Puerto Rico. Ja, da gab es geschmacklose Witze von einem Komiker. Das wird jetzt Trump auch um die Ohren geschlagen. Das sind Nebengeplänkel der Wahlen, die auch zeigen, dass da ein paar Leute in Panik geraten sind. Droht dem Westen das Schicksal Roms? Ja, das ist im Moment auf dem Buchmarkt ein großes Thema, Niedergang des Westens. Ja, natürlich, wir haben offensichtliche Zeichen des Niedergangs, aber ich muss Ihnen sagen, Europa, der Westen, da gab es immer schon Niedergang. Aber das ist das Wesen, dass wir eben Krisen haben, Krisen zulassen und Krisen auch wieder überstehen können. Das Schlimmste ist, wenn Sie gar keine Krisen mehr zulassen, wenn Sie versuchen, Krisen mit gedrucktem Geld zuzuschütten, wie man das gemacht hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wenn Sie eben Krisen verdrängen, ertränken in Geld, das sie gar nicht haben, auf Pump, auf Kosten ihrer Kinder, auf ihre Kosten ihrer Enkel. Das ist das Problem. Die Krise ist auch das Lebenselixier der freien Welt. Wir brauchen Krisen. Krisen sind Gärungsprozesse. Krisen sind Momente, wo uns Probleme drastisch vor Augen geführt werden und wir gar nicht anders können, irgendwann Gegensteuer zu geben. Also das, was jetzt als endgültiger Niedergang bezeichnet wird, das ist einfach wieder der Einbruch der Krise in eine zuvor durch eben eine fahrlässige Geldpolitik scheinbar krisenfrei gemachte, idyllische, fremdfinanzierte Scheinwelt. Also was wir jetzt erleben, ist nicht der endgültige Niedergang des Westens, meine Damen und Herren, sondern die Rückkehr der Wirklichkeit. Und es ist besser, sich früher mit dieser Wirklichkeit auseinanderzusetzen, als zu spät. Und eine Reaktion auf diese Rückkehr der Wirklichkeit ist eben auch die Wahl der konservativen Parteien. Wenn Probleme da sind, wenn es abwärts geht, dann kehrt das Solide, das Bewährte, das Erprobte zurück, eben das Konservative. Nicht einfach nur das Vergangenheitsselige und Vergangenheitssüchtige, sondern man hört dann eben auf, diese durchgeknallten Experimente zu machen. Ja, wir müssen die ganze Automobilindustrie umrüsten. Green Deal. Wir müssen die Wirtschaft zentral gesteuert grün umrüsten. Von irgendwelchen Zauberlehrlingen, die in dem ganzen Leben, Achtung, jetzt kommt mein Lieblingsspruch, noch nie einen Bleistift verkauft haben. Das kann doch niemals gut gehen. Und das macht man eben nur solche Dummheiten, wenn es einem zu gut geht. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Das ist ja auch faszinierend, wie eben Erfolg in Misserfolg umschlagen kann, wie die Menschen abheben, ohne es zu merken. Und in so einer Phase sind wir jetzt, beziehungsweise schon ein bisschen danach. Wir merken es jetzt, wir sind ernüchtert. Aber es gibt noch viele mächtige Profiteure, die klammern sich jetzt an diese falsche Scheinwelt. Und dann die Akteure der Wirklichkeit, die sagen, um Himmels Willen, wir müssen doch uns um diese Migrationsprobleme kümmern, um diese Energieprobleme, wir müssen den Krieg endlich beenden. Das ist das Entscheidende und das ist das, was die Leute im unmittelbaren Dasein, in ihrer Lebensbewältigung, in ihren Lebenslasten betrifft und bedrückt. Und das ist wichtig und nicht das, was man in 100 Jahren mit irgendwelchen Klimamodellen da aus dem Hut zaubert. Das ist, was wir im Moment erleben. Also ich warne vor endgültigen Niedergangsthesen. Das ist etwas intellektuelle Romantik. Nostalgie ist natürlich faszinierend, hat es immer wieder gegeben. Das gibt Bestseller, Niedergang. Aber am Ende des Tages gilt es, die Krise als Chance zu verstehen und vor allem auch die Probleme zu lösen, die Ärmel hochzukrempeln und ja, wieder am Morgen früh aufzustehen. Fahneneklat überschattet Orbans Besuch im Hohen Haus. Ja, Viktor Orban, den wir eingeladen haben zu diesem Gipfelgespräch, zu diesem Friedenspodium in Wien, hat die Gelegenheit genutzt, seine Kollegen der Organisation Patrioten für Europa, die FPÖ, zu besuchen. Und man hat auch posiert vor einer ungarischen und einer österreichischen Flagge. Und jetzt empören sich die Medien darüber, dass die EU-Flagge gefehlt hat. Und sie haben, Orban und der FPÖ-Vorsitzende Kickl, auch einen Pakt geschlossen. Wir wollen die Macht den Menschen zurückgeben. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Da haben wir auch schon darüber gesprochen. Viele Menschen empfinden das als komplett abgehoben, was die Politik macht, ihren Lebensinteressen entgegengesetzt, nur den Interessen der Politiker entsprechend. Und das haben sie zu Recht, dieses Gefühl. Und deshalb wehren sie sich dagegen. Und viele dieser jetzt aufstrebenden Parteien sagen, take back control, das hat ja auch Boris Johnson gesagt beim Brexit, wir müssen die Kontrolle über die Demokratie wieder zurückholen. Es braucht mehr Nationalstaat, weniger diese supranationalen Überflieger-Illusionen. Also da hat Viktor Orban auch wieder zu reden gegeben und das ist ja interessant. Produktive Irritation, meine Damen und Herren, darum geht's. Aber es geht auch um mehr und mehr als Irritation. Es geht darum, Auseinandersetzung stattfinden zu lassen, andere Sichtweisen zur Diskussion zu stellen, das zu hinterfragen, was unhinterfragt, einfach nachgebetet und nachgeplappert ist, weil es bequemer ist, als Widerstand zu leisten. Es ist immer bequemer mitzuschwimmen, als etwas auszuscheren, aber damit man nicht einschläft, damit überhaupt eine strategische Diskussion stattfinden kann, braucht es eben eine, ist ganz banal, Diskussion. Und eine Diskussion kann es nur geben, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Und wir haben versucht, gestern mit diesen beiden, jetzt nicht in wesentlichen Fragen, die gestern zur Diskussion standen, anderer Meinung sich befanden. Aber eben beide haben eine andere Meinung zu dem nach vorne gebracht, was gemeinhin auch in den österreichischen, in den deutschen Medien für die unbezweifelbare Wahrheit ausgegeben wird. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich darf Ihnen eine ganz schöne Woche, einen Wochenausklang wünschen, ein wunderschönes Wochenende. Und ich freue mich, wenn wir uns dann spätestens ab Montag wiedersehen. Am Samstag und Sonntag dann unsere üblichen Programme, Meilensteine der Schweizer Geschichte, weitere Einschaltungen, Interviews und so weiter. Ich freue mich, wenn wir da Kontakt halten, jetzt auch über die nächsten 2-3 Tage, damit kein Strömungsabriss stattfindet, der hoffentlich positiven Energien und der produktiven Irritationen, die wir immer wieder auszulösen versuchen auf diesem Kanal. Bis bald.